Wir steigen richtig steil ein, 4. Mose 21. Wir haben den Bileam noch vor uns. Damit können wir uns vielleicht noch in der Adventszeit beschäftigen, aber wie es immer so ist, bei allem gilt Deo volente, wenn der Herr will. Jetzt hinein in den Bericht des 4. Mose 21, und zwar in die Verse 1 bis 9. Und als der König von Arad, der Kanaaniter, der in Südland woonte, hörte, dass Israel heraankam auf den Wegen von Atarim, zog er in den Kampf gegen Israel und führte etliche gefangen. Da geloofde Israel dem Herrn ein Gelübde und sprach: Wenn du dies Volk in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in ihre Hand, und sie vollstrekten den Bann an ihnen und ihren Städten. Und man nannte die Gegend Horma. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose: Waarom habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot, noch Wasser hier, und uns ekelt von dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns neme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Wie der Glaube rettet. Auch an diesem Abend wollen wir 3 Schritte miteinander gehen. Und zunächst einmal die Augen aufmachen. Ja, wenn ich die Augen nicht aufmache, dann erkenne ich Gottes Liebe und Gottes Begegnung nicht in meinem Leben. Wenn ich die Augen nicht aufmache, dann sehe ich auch den Weg des Vertrauens nicht. Wenn ich die Augen nicht aufmache, dann entgeht mir genau das, worauf es aankomt. Wobei ich woanders natuurlijk zeer hel en waag daarbij zijn kan. En zunächst einmal bedeutet dat ganz realistisch sehen, wie die dingen in Wirklichkeit sind. Niet träumen, aber real zijn. Also die Augen afmachen is etwas ganz Realistisches. En dan muss man hier zuerst sehen, Vers 1. Arad war wirklich stark. Arad, so muss ich eigentlich sagen, Arad liegt auf einem Hügel. Für diejenigen, die von Süden kommen, aus der Gegend der Wüste Paran, wo Israel da war, oder der Wüste Zin, da ist das ein Anstieg, den sie bewältigen müssen. Und da oben thront Arad sehr stark, von einer Mauer umgeben. Und ja, die Leute da, die sind entschlossen. Kein Durchlass für Israel. Gar nicht. Sogar der erste Sieg gehört Arad. Auch das muss man ganz realistisch einbeziehen. Er zog, nämlich der König von Arad, in den Kampf gegen Israel und führte etliche Gefangenen. Wir haben es gelesen. Wahrscheinlich haben sie oben auf der Stadtmauer gelacht, als sie diesem Zugsaan von Menschen und Tieren ein unendlicher Wurm gewissermaßen, eine Karawane, die sich dahin zog durch dieses straubige Gelände und diese straubige Landschaft. Sie waren überlegen. Aber wenn ich sage, die Augen aufmachen, dann musst du auch sehen, dass wir mit unserer Kraft auch nichts ausrichten. Mit unserer Macht ist nichts getan. Der alte Luthervers hat immer noch recht. Israel musste lernen, dass sie da oben totaal keinen Schrecken vor Israel hatten. Keine Angst. Dass die nicht weich geworden wären und sagten, wir öffnen euch, ja, wir öffnen euch die Tore, kommt herein, nehmt euch, was ihr wollt. Nein, nein, nein. Sehen, dass wir nichts ausrichten können und dass es da dennoch eine Türe gibt. Mir war das einmal ganz eindrucksvoll unterweg in Deutschland, in der Südwestpfalz, in der Umgebung von Dimbach. Da gibt es viele Schlösser und Burgen. Immer schön finde ich im Urlaub, dich nach oben nach so einem Schloss zu spazieren, wie das geht in den Ferien. Ich habe mich also auf die Schlossmauer zubewogen, aber von unten sind es eine geschlossene Front. Es brauchte ein bisschen, um zu entdecken, es gibt doch eine Pforte. Und dann hatte ich den Eindruck, diese Pforte ist zu. Das ganze Holz. Alles ein Band. Noch ein Stück näher dran, und da war im Holz drin wie so ein Spalt. Eine kleine, schmale Tür war da. Und ja, da konnte man die ganze Zeit hindurch. Jawohl, das Schlossgelände war immer geöffnet. Obwohl ich gar nicht den Eindruck hatte. Aber man muss die kleine Tür entdecken. Sehen, dass es eine Tür gibt. So war es auch bei Arad. Da gab es eine Tür. Denn wie heißt es in Vers 2? Israel kommt zum Herrn. Es spricht mit dem Gott Israels. Es will hören, was in dieser Situation zu sagen hat. Und mehr, auf dem Weg durch diese Tür legt Israel ein Gelübde ab vor dem Herrn und sagt, wenn du dies Volk wirklich in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Ja, den Bann. Das ist für uns nicht so einfach zu lesen, oder? Ich muss überhaupt dazu bemerken, dass Bibellesen ist immer spannend, aber oft auch schwer. Wenn ich, sag mal, die Leichtigkeit eines Romans suche, dann bin ich am falschen Platz in der Bibel. Was heißt das eigentlich mit dem Bann? Das bedeutet doch, dass die Israeliten die Einwohner töten, oder? Aber ist das alles? Nein, es bedeutet für Israel den Verzicht auf jene Bereicherung. Wenn der Bann vollstreckt wird, dann heißt dat, Israel neemt zich nichts. Keine Münze, keine Sklaven, wie üblich war, nichts. Und es weiß, der Wille des Herrn ist, dass diese Völker ihre Gebiete verlieren müssen. Sie müssen es. Der Schlüssel liegt im 5. Mosebuch, Kapitel 18, Vers 12. Wenn jemand eine Notiz machen will, der sollte sich das unbedingt notieren. 5. Mose 18, Vers 12. Diese Völker haben wegen ihrer Gräuel das Lebensrecht verloren. Da hast du es. Wir Menschen haben kein Lebensrecht auf uns selber. Es ist schon ein Riesengeschenk, wenn mir Gott bis heute mein Leben von Jahrzehnten geschenkt hat. Kennt u das Gevoel? Jahrzehnten, du hast du bekommen. Und ich kann auch nicht einmal für diesen Abend genug Atem holen. Ist alles ein Geschenk. Und wenn ich Gott seinen Zorn herausfordere, dann ist das nicht wie wenn ein Fliege sich auf deine Hand setzt und wie weggeputzt ist. Das ist ganz anders. Dann muss hierbei noch eines mitbedenken. Das sind die Völker, die Kanaaniter, die Kinderopfer darbrachten. Kinderopfer. Und in der Regel wurde das Älteste genommen. So machten das die Familien. So machte das die ganze Stadt. So machte das der König mit den Kronprinzen. Wir erleben das in der Bibel immer wieder. Schrecklich. Also wenn du fragst, warum haben diese Völker eigentlich die Schuld vor Gott so angehäuft? Denk mal daran, zum Beispiel. Und Israel kann auch nicht, noch einmal ein Punkt, das uns da entgegenkommt, Israel kann auch nicht auf einen anderen Planeten auswandern. Wenn diese Kanaaniter sich mit ihnen verschwägen, wenn diese Kanaaniter in ihre Familienverbänden niet aufgenommen sind, dann wird dieses Israel den Glauben an seinen Gott nicht halten. Und das weiß unser Herr. So war es immer. Und das muss man auch in aller Deutlichkeit sehen. Israel legt ein Gelübde ab. Es hat aber die Tür entdeckt. Die Tür, die zu Gott führt. Wenn Gott jetzt hier nicht handelt für sie, sind sie einfach verloren. Und dann, Vers 3, Gott hörte auf ihre Stimme. Ja, das bleibt ein großes Wunder unter vielen, vielen Dingen, die von den Israeliten hier gemacht sind. Dass da Gott hört. Er hörte, heißt es, auf die Stimme Israels. Ich sage es mal kurz so, es gibt keinen Papierkorb für Gebete. Da wird kein Gebet vor Gott in den Papierkorb wandern. Gibt's gar nicht. Sondern er hört. Er hört auch uns. Manchmal muss man jarenlang auch hören. Man muss zelfs auch hören. Bis man darauf kommt, wie er gehört hat. Ist was in einem Bund immer etwas Gegenseitiges. Hein? Gott hört auf die Stimme Israels. Das ist also das Erste. Augen aufmachen. Aber da gehört noch was dazu. Da gehört auch dazu, nüchtern sehen, was am Ende herauskommt. Am Ende steht Arad. Nicht der große Durchbruch ins gelobte Land. Na klar, ein Sieg über Arad, aber kein Durchmarsch. En dat is immer noch de grote Riegel der anderen kanaanitischen Festungen. Da sind immer noch andere Völker im Spiel, wie die Edomiter, auch erwähnt hier. Ein Sieg schon, ein kleiner Sieg, aber kein Durchmarsch. Wir brauchen realistische Augen. Weißt du, wenn Gott mir etwas schenkt, dann kann ich nicht arrogant werden und sagen, jetzt habe ich die anderen 20 Dinge auch. Bleibe bitte nüchtern. Wenn wir im Glauben ans Ziel kommen wollen, dann brauchen wir eine stille, aber vertrauende Nüchternheit. Und jetzt sind wir am Zweiten. Zum Glauben sind alle aufgerufen. Lesen wir die nächsten Sätze, Vers 4. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiten zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Bis dahin. Zunächst rein sachlich. Der Berg Hor ist nicht dasselbe wie der Horeb. Der Gottesberg auf der Sinai-Halbinsel ist nicht der Gottesberg. Hor ist ein anderer Berg in der Gegend südlich von Arad. Und dann ist etwas verblüffend, auch in diesem sachlichen Bereich, dass diese Israeliten jetzt nicht mehr drängen nach dem Norden zu. Und bisher war die Bewegung hin zu Arad eine Bewegung nach dem Norden. Wie wenn es einen Durchmarsch geben könnte, wie wenn es das geben könnte im gelobte Land. Wäre das nicht wunderbar? Nein, ist eigentlich seltsam. Sie drehen um nach Süden. sich in Richtung Eilat. Das Volk dreht um, Richtung Schilfmeer. Steht einfach dabei. Wie das so ist? Um das Land der Edomiter zu umgehen. Weil Edom sagte, bei uns kommt ihr nicht durch. Und sie wollten den Krieg nicht mit um. Das ist interessant, hè? Muss man das erste Kapitel von 5. Mose nochmal lesen. Die Leute sagen immer, ja, das ist doch schrecklich alles. Das Israel, das ganze Kanaan erobert und all die Völker, die werden totgeschlagen. Nein, nein, nein. Es gab da auch Brüdervolken. Moab, nicht machen. Edom, nicht machen. Also den Weg nach Süden. Seltsam. Und dann kommt die Bemerkung über die Unzufriedenheit. Ich denke, es ging euch beim Lesen ähnlich wie mir, als ich das auch wieder heute Nachmittag las, jetzt im Blick auf heutigen Abend. Wir haben all diese Wochen haben nicht mitgezählt, wie oft solche Bemerkungen in den Kapiteln, die wir gelesen haben, so standen. Dass das Volk moerte, dass das Volk verdrossen war, dass da eine Unruhe war, dass das Volk sich irgendwie wegbewegte aus dieser Nähe zu Gott. Hier steht, sie wurden unzufrieden, verdrossen. Aber nach so vielen Glaubenserfahrungen, kannst du dir das vorstellen? Ist doch ein bisschen übertrieben, oder? Schon wieder unzufrieden? Aber meine Lieben, dann dürften wir nach unseren vielen Glaubenserfahrungen auch niemals unzufrieden sein. Sind wir aber manchmal doch, leider. Schau mal die Anklagen. Wieder das Warum. Kommt uns so bekannt vor. Waarom hat hij ons uit Egypte geführt? Ununterbrochen stehen wir bei denselben Worten in diesen Berichten über Israels Stuk, dass wir sterben in der Wüste. Warum? Darf ich eine weitere Warum-Frage dazu stellen? Waarom verliet Gott nie seine Geduld? Warum ist das? Da kann man eigentlich zunächst keine Antwort geben. Zunächst nicht. Warum verliert Gott nicht die Geduld? Er hat doch ein oder andermal sagen können, Schluss jetzt, ich bin am Ende mit euch. Immer das Gemurr und die Unzufriedenheit. In der Gemeinde in Rotterdam, wo ich als Jungen aufgewachsen bin, hatten wir einen Bruder. Als es am Sonntag keinen Pfarrer gab, wir hatten einen älteren Pfarrer, der war auch manchmal krank. Und dann durfte er eine Predigt lesen. Eigentlich am meisten diese eine Bruder. Meistens wählte er dann eine Predigt über Gottes Treue und über Gottes Bund. Und als er dann zum Schluss moest beten, dann hatte er jedes Mal was wiederholt. Ich habe das damals noch notiert. Als Jungen. Etwas, was ihm ganz besonders nah war. Fast jedes Mal hatte er es wiederholt. Ich übersetze es mal in Deutsch. Herr, dürfen wir wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nie verloren die Geduld? Weil es gereimt hat, hat es mir bewegt. Und konnte ich es mir erinnern. Die beiden Zeilen haben sich auch bei mir eingeprägt. Darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nie verloren die Geduld? Was wir heute gelesen haben, heute Abend, ist tatsächlich ein Beleg für dieses Staunen und für dieses einzigartige, sicher, ich darf wiederkommen. Weil du bist, wie du bist. Barmherzig, geduldig, mit derselben Schuld. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Immer wieder kommen zu meinem Retter. Dass sie dennoch sagen, uns ekelt vor der mageren Speise, das setzt nochmal was mit drauf. Hè? Was hier gemeint ist, das Manna, das große Gotteswunder. Aber jetzt, nachdem sie es oft gehabt haben, jammern sie, es ekelt uns immer dieses armselige Manna. weg damit. Ich habe diesen zweiten Punkt überschrieben, zum Glauben sind alle aufgerufen. Und jetzt müssen wir in diese Spur des Glaubensweges mit hinein. Es beginnt da, an der Stelle, Vers 6, wo der Herr jetzt diese Schlangen unter das Volk schickt. Zu Namen sage ich nachher noch was. Und dass viele aus Israel an diesen Schlangenbissen starben. Und dann kommt die Unruhe. Das Volk fängt an nachzudenken. Und interessant, sie stellen die Verbindung her zwischen die Schlangen und dem, was sie gesagt haben. Das ist nicht wenig im Bekenntnis. Das ist nicht wenig. Da kamen sie zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Ich habe schon angedeutet, ich muss über den Namen was sagen, von diesen Schlangen. Bei mir steht in der Übersetzung drin, so ist es im Lutherbibel normaal, feurige Schlangen. Schlangen, deren Gift also wie Feuer brannte. Ganz heftig. Es heißt aber von der Sprache, vom Hebräisch her, dass es Seraphim-Schlangen sind. Kennen Sie das? Seraphim? Wir kennen das Wort auch vom Engelwesen. Hè? Jesaja Kapitel 6. Die Seraphim im Tempel. Denken wir aan die beroefing van Jesaja. Seraphim-schlangen. Ik moet zeggen, ik heb ook einige commentaren daarover gelezen, maar we kunnen dat bis heute niet ganz erklären. Die Bibel had ook geheimnissen. En ons begleiten ook manche geheimnissen. Het is natuurlijk mijn Aufgabe heute Abend niet, jetzt das letzte Geheimnis der Bibel zu lüften. Das letzte Geheimnis ist sowieso ein Person. Aber auch im Sachbereich, Seraphim-Schlangen. Was ist der Hinweis auf diese Seraphim, die anderenorts zur Bezeichnung von Engelmächten dienen? Vielleicht zeigt uns Gott doch eine Spur. Aber lassen wir das nochmal zurück. Wie geht es zuerst jetzt dieser Weg des Glaubens, auf den wir uns begeben wollen? Schau mal. Was sagen Sie? Erstens, wir haben gesündigt. Ein Sündenbekenntnis. Klipp und klar, ohne Wenn und Aber. Was mir aufgefallen ist, wenn es heute im evangelischen Kreisen, wenn es heute um Bekehrung geht, dann liegt der Akzent meistens stärker auf der Hinkehr. Hinkehr zu unserem Herr Jesus. Aber wie diese Morgen schon erwähnt, bekehren heißt umkehren. Jede Bekehrung in der Bibel hat zwei Seiten. Die Abkehr vom falschen Weg und die Hinkehr zum lebendigen Gott. Ich kann nicht nur Hinkehr predigen. Ganz klar. Ich muss mich auch von meinem alten Leben in Gottes Kraft um- und weg orientieren. Also wir haben gesündigt. Eine klare, starke Aussage. Zweitens, wir brauchen Fürbitte. Sie spüren, die Israeliten, sie spüren, wir sind eigentlich nicht, wir sind nicht die Geeigneten, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Seist du, Mose. Seist du derjenige, der uns dieses Gespräch vermittelt? Mann, oh Mann, was für eine unglaubliche Bereicherung, wenn wir jetzt, heute, 2024 nach Pfingsten, wenn wir heute direkt mit Jesus reden dürfen. Das kann. Du kannst ohne jeden Vorbehalt in allen Dingen zu ihm kommen. Vielleicht nehmen wir das alles als völlig normal inzwischen als Christen. Aber wir haben uns an zu viele normale Dingen gewöhnt. Es ist zum Staunen, ein Riesenwunder, ein Privileg, dass wir so direkt mit Jesus und dem dreieinigen Gott reden können. Die Israeliten haben es gespürt, das ist schon was. Wenn man so direkt zu Gott kommen darf wie Mose. Und das tut der Mose. Er bittet den Herrn, sie von den Schlangen zu befreien. Das betet er. Ich möchte noch eins dazu sagen. Ihr alle hier, ihr alle habt ein Fürbitter. Und wenn jemand sagt, wenn ich heute nach Hause komme und ich schließe bei mir die Wohnungstür auf, da ist niemand drin. Bin Mutterseel allein. Oder die da sind, die verstehen mich eigentlich nicht. Selbst dann gilt es, du hast auch jemanden dabei. Auch du hast ein Fürbitter. Ihr alle. Jesus. Von wem es heißt, er lebt für immer, um für sie einzutreten. Kennst du das, Hebräer 7? Steht wortwörtlich, steht es da. Für jeden von uns, die durch ihn zu Gott kommt, tritt er ein. Und hier also über Mose. Vielleicht auch eine Erinnerung, dass wir doch eine wunderschöne Möglichkeit haben, Fürbitte für andere Menschen zu üben. Darf ich noch eines hinzufügen bei dieser Fürbitte für anderen? Meine Lieben, ich würde sagen, schaue gelegentlich auch einmal wieder deinen Zettel durch. Viele Leute haben ein Gebetszettel. Und du kannst dein Gebetszettel in deiner Bibel 20 Jahre tragen. Sehr gut, ist wunderbar. Ein Gebetszettel. Dennoch möchte ich sagen, schaue auch deinen Zettel einmal wieder durch. Vielleicht hat sich bei denen, für die du betest, inzwischen auch das eine oder andere geändert. Und dann müssen wir nicht nur den alten Zettel in der Schublade haben. Dann sollten wir in der Fürbitte auch frisch und lebendig bleiben bei dem, was heute ist. Vielleicht vanavond, diesen Abend vorm Schlafen gehen, noch einmal darüber nachdenken. Immer dasselbe Gebet, was ich bete für ihn und für ihr. Ist das noch immer das richtige Gebet? Kommt etwas dazu vielleicht. Zum Glauben bleiben alle eingeladen. Wir sind noch gar nicht am Ende dieses Wegs. Mose musste seinen Weg nicht selbst erfinden, sondern jetzt kommt Gottes Vorschlag. Und bei dem wollen wir nochmal konzentriert dabei sein. Vers 8. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Schlange aus Bronze. Eigentlich ein bronze Seraph von den Seraphim. Mache dir eine bronzene Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Und da machte Mose eine bronzene Schlange und richtete sie hoch auf. Was für ein Mittel zum Glauben. Was für ein Mittel. So ein einfaches Feldzeichen. Die Stange ist im Sprachgebrauch der Bibel ein Feldzeichen. Die Stämme alle hatten sie ihre Feldzeichen. Nimm ein Feldzeichen. Stel es hin. Mach daran jetzt diese bronzene Schlange. Und pass auf, wer aufblickt, der soll leben. Und ja, meine Lieben, das möchte ich euch alle so von Herzen wünschen. Diesen Aufblick. Hast du er mal schon über nachgedacht, was das heißt, aufblicken, so hoch? Der Teufel lässt uns immer hinabblicken. Der Teufel lässt uns hinabblicken in alle Jammertäler der Welt. Der Teufel lässt uns hinab und hineinblicken in die eigene Depression und die eigene Schwermut. Der Teufel beugt immer den Kopf, damit Menschen dauernd hinabblicken. Aber bei Gott blickst du hinauf. Selbst wenn die schlimmen Wunder der letzten Tage eintreten, Lukas 21, dann sagt Jesus, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Amen. Ja. Ist doch wunderbar, oder? Dass ich diesen Blick nach oben geschenkt bekomme, auf den Weg des Glaubens. Und wer sie ansieht, jetzt kommt was ganz Einfaches. Wer sie ansieht, diese bronzene Schlange an diesem Feldzeichen, wer sie ansieht, das kann jedes Kind, das einfachste Kind kann ansehen, kann aufsehen, aufblicken. Jeder schwache Mensch, die sich gar nicht mehr rühren kann, das kann jeder Kranke, der auf einer Bahre getragen wird und dahin kommt. Jeder kann nach oben schauen. Diesen Blick kann man uns nie zumachen. Andere Blicke kann man zumachen. Aber den Blick nach oben nicht. So einfach. Erlösung kennt kein Eintrittsgeld. Ich habe gedacht, wir haben bei uns in Kematen einen Golfplatz. Besser sage ich, ein Riesengolfplatz. Das ist auch wunderbar, um zu sehen in einer ganz schönen, natürlichen Anlage. Und ist auch noch bezahlbar. Aber da hat man mir erzählt, in Deutschland gibt es einer, für den Eintritt in diesen Golfclub, dort zahlt man 80.000 Euro. 80.000 Euro. Nou ja, so ein Golfplatz kostet natürlich auch was, aber 80.000 Euro. Für die Eintritt in die Schar der Erlösten ist es ganz einfach. Aufblick auf Jesus. Und dazu sind alle eingeladen. Und noch ein letzter Punkt, ist kurz, aber ganz wesentlich. Jetzt komme ich noch einmal in Berührung mit dieser bronzene Schlange. Ich habe schon gesagt, vielleicht gibt es dann doch noch, dass wir es wissen können, etwas von diesem Geheimnis. Und dann müssen wir nach dem Evangelium. Wir zijn de Bibel offen had in Johannes 3, vers 14 bis 16. Johannes kapitel 3, ab vers 14. Wo Jezus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, die an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Alle kennen dieses Vers, Johannes 3, Vers 16. Aber wie wenigen denken daarbij aan die bronzene Schlange. Aber Johannes 3, Vers 16 ist der Spitzenkommentar zu unserer Geschichte in 4. Mose 21, so wie es Jesus aufgreift. Klar, Moses ist eine historische Gestalt. Klar, die Geschichte ist so passiert, wie sie uns berichtet wird in 4. Mose. Und ist ganz klar ein Modell für das Kreuz. Denn der Menschensohn, der erhöht wird, ist zugleich der Gottessohn, der ohne Sünde am Kreuz hängt. Ja, auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben ein Kreuz, das es sonst in dieser Art nie mehr gibt, auch in der Zukunft nicht, und niemals gegeben hat. Der sündlose Gottes- und Menschensohn, der wird hier erhöht und aufs Kreuz geheftet und wer zu ihm aufblickt, der wird leben, ewig glücklich leben. Es ist für alle, die an ihn glauben. Wollen wir daarvoor niet danken? Ja, Herr Jesus, du bist es, in dem diese letzte Erfüllung liegt. Du bist es, der letzten Endes heilt. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen, dass wir eintauchen dürften in diese Welt des Glaubens. das du die Türen des Himmels aufgetan hast, dass das alte teuflische Gift der Sünde herausgezogen wurde durch das stellvertretende Sterben von deinem Sohn am Kreuz, damit wir wissen dürfen, ich habe Leben. Nicht nur das bisschen irdische Leben, das ist immer zu kurz, aber ich habe ewiges Leben. Und ich darf es in Jesus Christus jetzt schon in mir haben. Und wenn mein Leben hier, wann auch immer zu Ende sein sollte, dann wird es noch viel klarer und deutlicher, was das bedeutet, was wir gehört haben. So sehr hast du die Welt geliebt. Du hast deinen Sohn erhöht an dieser Signalstange des Kreuzes, damit jeder, die an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Was für ein Geschenk, Vater, dass wir auch auf dieser Grundlage hier zusammen sind. Dass du unserem kleinen Leben über alle Maßen glücklich machtest. Dafür danken wir dir, dass du uns dieses Vorrecht geschenkt hast, an dich glauben zu dürfen. Dass das Kreuz für uns keine Torheit geblieben ist. Du hast es zu Kraft und Weisheit gemacht. Du bist es, zu dem wir aufblicken dürfen. O Herr, schenk uns allen dieses Aufblicken und an dir bleiben. Dass wir jubelnd und anbetend davor stehen und dir von Herzen danken. Und Herr Jesus, du bist nog nicht nur die gekreuzigte, du bist auferstanden. Du sitzt zu Rechten des Vaters und du kommst wieder. Wir beten dich darüber an. Du weißt, wie schnell die Jahre vervliegen und wie immer klarer für uns wird, worauf wir eigentlich gegründet sind. Dass Ewigkeit durch dich in unsere Zeitlichkeit hineingekommen ist. Hab Dank dafür. Bei dir sind wir zu Hause. Bei dir können wir bleiben. Bei dir kommen wir an.